온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 510. Wir haben diesmal ein echt buntes Mix aus mehreren hochinteressanten Meldungen und zwei Beiträgen. Fracking ist ein Begriff, den viele kennen, aber von dem wenige wissen, was sich genau dahinter verbirgt. Dabei hat Fracking massive Auswirkungen auf uns alle und wird gerade im globalen Süden weiterhin viel praktiziert. Lola hat mit dem argentinischen Wissenschaftler und Aktivisten Esteban Cervat gesprochen, der die Seite Ecoleaks gründete und sich gegen Fracking einsetzt. Doch unser Schwerpunkt liegt diesmal auf Honduras. Ein New Yorker Gericht hat am 30. März den Bruder des honduranischen Präsidenten wegen des Schmuggels von 185 Tonnen Kokain zu lebenslanger Haft verurteilt. Neben einer Nachricht zu diesem Urteil senden wir ein Interview mit dem honduranischen Anwalt Joaquin Mejia, der erklärt, was das alles bedeutet für das Verhältnis zwischen Honduras und den USA. Und ausnahmsweise haben wir diesmal gleich zwei Werbeclips im Programm für Zapatistinnen und andere Revolutionäre. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Mitte April wechselte die Corona-Ampel im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca auf grün. Damit ist die Aufhebung einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie verbunden. In der Hauptstadt des Bundesstaates ist das tägliche Leben fast zur Normalität zurückgekehrt. Die meisten Geschäfte, Bars und Restaurants sind geöffnet. Auch haben eine Reihe von Museen und Kultureinrichtungen den Betrieb wieder aufgenommen. Und es wird darüber diskutiert, ab wann die Schulen wieder öffnen. Viele indigene Gemeinden Oaxacas haben allerdings angekündigt, die Corona-Ampel weiter auf Gelb zu belassen und die Maßnahmen nicht aufzuheben. Im Gegenteil, sie wollen sie zum Teil sogar verschärfen. Grund dafür ist das schleppende Vorankommen der Impfkampagne. Während in der Hauptstadt und in den umliegenden Gemeinden die meisten über 60-Jährigen bereits ihre zweite Immunisierung erhalten haben, hat die Kampagne in abgelegenen Regionen noch nicht einmal begonnen. Im Isthmus von Tehuantepec und an der Küste Oaxacas gibt es viele Gemeinden, in denen noch niemand die erste Impfung erhalten hat. Angesichts dieser Benachteiligung indigener Gemeinden haben mehrere ältere BewohnerInnen des Isthmus von Tehuantepec ihr Recht auf umgehende Immunisierung eingeklagt. Doch obwohl dieses durch Gerichtsurteile bestätigt wurde, gibt es weiterhin keine Informationen darüber, wann mit der Impfkampagne begonnen werden soll. Mittlerweile mehren sich Stimmen, die dazu aufrufen, die in diesem Jahr anstehenden Wahlen zu boykottieren, wenn sich die Impfungen weiter verzögern.
Am 11. April wurde in Peru die erste Runde der Präsidentschaftswahl eingeläutet. Noch ist nichts entschieden, doch war die Überraschung bei allen Seiten sichtlich groß, als Pedro Castillo der Partei Freies Peru in den ersten Hochrechnungen die meisten Stimmen erhielt. Wirklich niemand hatte den Lehrer aus der Provinzstadt Puna auf dem Schirm. Die CNN hatte nicht einmal ein Foto vorbereitet, als sie die ersten Hochrechnungen verkündeten. 18 KandidatInnen haben sich auf das Präsidialamt beworben. Zwei sind nun am Ende der ersten Runde in der engeren Auswahl. Laut der nationalen Wahlbehörde UNPE erhielt Pedro Castillo 19,1% der Stimmen und seine Widersacherin Keiko Fujimori 13,3%. Castillo gilt als Außenseiter, ein linker Gewerkschafter und Grundschullehrer, der 2017 einen LehrerInnenstreik anführte und so auch zum ersten Mal die politische Aufmerksamkeit auf sich zog. Jetzt will er Präsident werden und seine Chancen dafür sehen gar nicht so schlecht aus. Seine Hauptanliegen sind die Verstaatlichung der Gasindustrie sowie die Änderung der Verfassung. Gegenüber Themen wie Abtreibung oder der Ehe für alle äußerte er sich eher ablehnend. Seine Gegnerin Keiko Fujimori, Kandidatin der Partei Volkskraft Fuerza Popular, ist die Tochter des autoritären Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Wie ihr Vater verfolgt auch sie eine eher konservative Politik. und steht klar für eine Verschärfung des Sicherheitsapparates. In Stichwahlen der letzten zwei Präsidentschaftswahlen 2011 und 2016 verlor sie jeweils knapp. Sie selbst saß auch mehrere Monate aufgrund von Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Korruption markiert eines der Hauptprobleme peruanischer Politik. Unzählige Ex-Präsidenten und PolitikerInnen der ersten Reihe wurden und werden verdächtigt, das brasilianische Bauunternehmen Odebrecht bei Aufträgen bevorzugt behandelt zu haben. Allein seit der letzten Wahl 2016 kamen und gingen vier verschiedene Präsidenten. Der Hauptgrund? Korruption. Am 6. Juni wird sich entscheiden, wer der oder die nächste Präsidentin Perus wird. Klar ist, dass es ein Novum geben wird. Denn entweder hat Peru ab Juni zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Regierung oder aber einen linken Gewerkschafter, der nicht Teil der politischen Elite Limas ist.
Vor ein paar Wochen haben wir im Onda-Info unser Feature über die drei international gesuchten Deutschen Bernd Heidbreder, Peter Kraut und Thomas Walter gespielt. Ihnen wird vorgeworfen, im Jahr 1995 versucht zu haben, ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis zu sprengen. Die drei sind damals untergetaucht und leben heute in Venezuela. Von dort aus setzen sie sich mit der Kampagne Exit Bring the Boys Back Home für die Einstellung der in Deutschland gegen sie laufenden Verfahren ein. Im Sommer 2020 veröffentlichte der Regisseur Sobo Svobodnik den Dokumentarfilm Gegen den Strom, abgetaucht in Venezuela, der über den Fall berichtet. Jetzt ist eine DVD des Films erschienen. Mit möglichen Untertitelungen auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch oder Katalanisch und einem vierstündigen Bonusmaterial. Neben Interviews mit den drei Gesuchten und Personen aus ihrem persönlichen Umfeld kommen der Regisseur, ein Rechtsanwalt und weitere Personen zu Wort, die über den Fall, die Flucht und über das Leben in der Illegalität berichten. Außerdem gibt es Infos zu dem transatlantischen Musikprojekt von Thomas Walter und Mal Elewe. Die DVD ist ab sofort über den Partisan Filmverleih bestellbar.
Esteban Servat ist argentinischer Biologe. Nach 10 Jahren als Wissenschaftler im Silicon Valley in den USA wollte er in Argentinien in der Region Mendoza eine nachhaltige, ökologische und autarke Gemeinschaft gründen. Die Umstände machten den Wissenschaftler jedoch zum Aktivisten. Als Reaktion auf Fracking-Unternehmungen in der Region Mendoza gründete er die Website EcoLeaks, auf der er in Anlehnung an WikiLeaks eine geheime Studie der argentinischen Regierung zu den Umweltfolgen von Fracking in der Region veröffentlichte.
Fines del año 2017, el gobierno de Mendoza instaló el Fracking.
Ende 2017 hat die Regierung von Mendoza Fracking installiert. Fracking wurde schon vorher in den Nachbarregionen genutzt, die gemeinsam mit Mendoza Teil des Vaca Muerta-Vorkommens sind, dem zweitgrößten unkonventionellen Gasvorkommen der Welt und dem viertgrößten unkonventionellen Erdölvorkommen der Welt. Das Vorkommen ist wirklich eine Kohlenstoffbombe und es wurde bestimmt, dass eine Ausbeutung 15% des verbleibenden Kohlenstoffbudgets aufbrauchen wird, das der Menschheit noch bleibt, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde.
Abgesehen von den CO2-Emissionen, die den Klimawandel befeuern, birgt Fracking auch noch viele andere Gefahren für Menschen und Umwelt. Esteban hat auch davon ein bisschen erzählt.
Por un lado, el riesgo a nivel planetario, que es el más grande, y por otro lado, el riesgo, las consecuencias a nivel local.
Einerseits die Gefahren auf globaler Ebene, welche die größten sind, und andererseits die Konsequenzen auf lokaler Ebene, die auch gravierend für die Bevölkerung sind, die dem Fracking geopfert wird. Auf globaler Ebene wurde vor 2 Jahren eine neue Studie veröffentlicht. Dr. Robert Howard der Cornell University, einer der weltweit renommiertesten Experten zu Methan, berechnete, dass Fracking für mehr als die Hälfte der gesamten Steigerung der Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen im letzten Jahrzehnt verantwortlich ist. Das bedeutet eine Bombe für den Planeten, denn die Auswirkungen von Methan auf die globale Erwärmung sind 87-mal stärker als die von Kohlenstoffdioxid. Auf der anderen Seite sind auch die Auswirkungen auf lokaler Ebene verheerend. Eine Fracking-Bohrung kann während ihrer Nutzungsdauer, die in der Regel nicht mehr als 5 Jahre beträgt, bis zu 40 oder 60 Millionen Liter Wasser verbrauchen. Von dieser großen Menge Süßwasser bleiben etwa 90% verunreinigt. Über 600 Chemikalien werden in einem hochgiftigen Cocktail verwendet, dessen Funktion die Auflösung des Gesteins ist. Das verlangt große Mengen Druckwasser mit Chemikalien und Kieselsanden, die auch schwere Atemwegserkrankungen erzeugen können, weil sie sich verflüchtigen und verursachen Krebs, Leukämie, unzählige Krankheiten, die alle Organismen, Nerven, Atmungs-, Immun- und Fortpflanzungssysteme betreffen. Und als ob das noch nicht genug wäre, bringt der Flowback, das Rücklaufwasser, das aus der Tiefe kommt, auch radioaktive Elemente mit. Fracking verursacht außerdem Erdbeben, weswegen es in einigen Ländern wie England aufgrund der Menge der erzeugten Beben verboten wurde.
Esteban setzte sich jahrelang in Mendoza gegen Fracking ein. Nach unzähligen Klagen und Morddrohungen gegen ihn und seine Familie lebt er inzwischen jedoch in Berlin und ist auch in Deutschland weiter gegen Fracking-Unternehmen aktiv.
Deutschland spielt eine tragende Rolle. In Deutschland gibt es ein Vorzeigeunternehmen namens Wintershall. Wintershall ist das größte Öl- und Gasunternehmen in Deutschland. Niemand spricht über Wintershall, aber Wintershall spielt eine entscheidende Rolle in Argentinien. Es ist der viertgrößte Gasproduzent in Argentinien, betreibt in Vaca Muerta Fracking. Deutschland, also der deutsche Staat, subventioniert und finanziert diese Industrie, finanziert den Bau von Flüssigerdgas-Importterminals, das zum größten Teil durch Fracking produziert wird und in der Zukunft immer mehr wird. Man muss bedenken, dass die EU der größte Gasimporteur der Welt ist und innerhalb der EU ist Deutschland der größte Gasimporteur, sodass der Einfluss Deutschlands beim Import und die Mitwirkung an dieser Industrie enorm sind. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Ich glaube einfach, dass wir vor der Herausforderung stehen, zeigen zu müssen, dass es mit Fracking keine Zukunft gibt, dass es mit diesem Kolonialismus keine Zukunft gibt. Auch Europa wird die Folgen spüren, weil im Gegensatz zum Kolonialismus früherer Jahrhunderte geht es in diesem Fall um den Planeten und wir haben nur einen einzigen. Aus eigenem Interesse, nicht allein aus Solidarität mit dem globalen Süden, bitte ich die Menschen, sich für dieses Anliegen zu mobilisieren, denn die Regierenden reden nicht darüber.
Soweit der argentinische Wissenschaftler und Aktivist Esteban Cervat. Auch die Mapuche-Aktivistin Llanquirai Painemal hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, denn die Mapuche sind ebenfalls vom Fracking in der Region betroffen. Im nächsten On der Info hört ihr dazu ein Gespräch mit ihr.
Das war ein erwarteter Paukenschlag. Ein New Yorker Gericht hat am 30. März den Bruder des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández zu lebenslanger Haft verurteilt. Tony Hernández war 2018 am Flughafen von Miami festgenommen und bereits im Oktober 2019 wegen des Schmuggels von, Achtung, 185 Tonnen Kokain und Waffenbesitzes schuldig gesprochen worden. Präsident Juan Orlando Hernández äußerte sich nach der Urteilsverkündung in einer Audiobotschaft. Esto que ha ocurrido hoy. Was heute geschehen ist, ist schwer für die Familie. Es ist empörend, dass falsche Zeugenaussagen von Mördern in dieser Form gehört und akzeptiert werden. Er habe immer gegen das Verbrechen gekämpft, sagte der Präsident dann noch. Das haben selbst Anhänger Juan Orlando Hernández nie wirklich geglaubt. Im Prozess gegen seinen Bruder hat die New Yorker Staatsanwaltschaft nun auch dem Präsidenten selbst Beteiligung am staatlich geförderten Drogenschmuggel vorgeworfen. Er ist allerdings nicht angeklagt, noch nicht. Oppositionspolitiker äußerten Genugtuung. Der bei den von Unregelmäßigkeiten überschatteten Präsidentschaftswahlen 2017 knapp unterlegene Salvador Nasralla beeilte sich, im honduranischen Fernsehen drastische Konsequenzen zu fordern.
Juan Orlando Hernández, él debería en este momento escapar de Honduras.
Juan Orlando Hernández sollte sofort aus Honduras fliehen. Ihr vom obersten Militärkommando, die davon gewusst habt, tretet zurück und verteidigt euch. Haut ab, Abgeordnete, wenn ihr im Kongress Gesetzesentwürfen dieser Drogenhändler zugestimmt habt. Wir werden nicht dulden, dass Narcos weiter in Honduras agieren. Die Verurteilung des Bruders des Präsidenten vertieft Honduras Ruf als Narkostaat. Bereits 2017 war der Sohn von Ex-Präsident Porfirio Lobo, Fabio, zu 24 Jahren Haft wegen Drogenhandels verurteilt worden. Immer wieder gibt es auch Anzeichen für die Beteiligung von Polizei und Armee in den Drogenschmuggel. Der Erzbischof der Hauptstadt Tegucigalpa, Oscar Andres Rodriguez, hat in seiner Ostersonntagspredigt die Missstände in den Blick genommen und deutliche Veränderungen gefordert.
En medio de la pandemia y de la politiquería.
Uns alle in Honduras inmitten von Pandemie und Politikkasterei ruft die Auferstehung auf, Schritte nach vorn zu tun. Wir müssen uns wandeln. Wir können kein besseres Honduras erschaffen, mit den Sünden der Vergangenheit gefesselt an dasselbe und dieselben. Honduras kann so nicht weitermachen.
Honduras no puede seguir así.
Einfache HonduranerInnen machen ihren Ärger dagegen auf der Straße Luft. Die Lehrerin Gloria Medina zum Beispiel. Wir können nicht zulassen, dass unser Land von Narco-Korruptos regiert wird. Wir haben das immer gesagt und jetzt ist das von einem internationalen Gericht bewiesen worden. Dieser Herr darf nicht länger Honduras regieren. Mittlerweile haben Dutzende Organisationen der honduranischen Zivilgesellschaft den sofortigen Rücktritt nicht nur des Präsidenten gefordert, sondern aller Spitzenfunktionäre. Funktionäre der Regierung, des Oberstaatsanwaltes, des Präsidenten des Kongresses, des Obersten Gerichtshofes, da alle das Land in einen Narkostaat verwandelt hätten. Bis zu den Wahlen Ende November dieses Jahres solle eine Übergangsregierung Honduras führen. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Rücktritt Juan Orlando Hernández gefordert wird. Ob Megakorruptionsskandale, die ausbleibende Unterstützung von Hurricane-Opfern oder die von Unfähigkeit geprägte Pandemiepolitik. Alles das hat der Präsident ausgesessen. Zumindest bis zum Ende seiner Amtszeit nächsten Januar genießt er Immunität und kann, wie er nach einer Zeugenaussage in einem anderen New Yorker Prozess gesagt haben soll, die USA weiterhin mit Kokain überfluten.
Vertiefen wir noch etwas das Thema Honduras und Juan Orlando Hernández. Unsere Freunde von Radio Progresso hatten den Anwalt Joaquin Mejía vom Jesuitischen Forschungs- und Kommunikationszentrum ERIC im Programm. Mejía geht davon aus, dass mit dem Machtwechsel in den USA der honduranische Präsident von einem Verbündeten zu einer höchst unerwünschten Person geworden ist. José Peraza führte dieses Interview. Online veröffentlicht hat es im spanischen Original vocesnuestras.org. Joaquin Mejía, Zentralamerika, war gerade mal wieder in den internationalen Medien, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Unsere Region, das Triángulo Norte oder das nördliche Dreieck, Guatemala, El Salvador und Honduras, ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren, also seit den 70ern, Nachricht. Mit den Bürgerkriegen, den Friedensabkommen und dem Scheitern derselben. Die neoliberalen Reformen seit den 90ern, dann das große Thema Migration, Hurricanes, die Jugendbanden. Das ist alles sehr schade. Eigentlich ist die Region ja sehr reich und sehr schön. Aber leider kommen aus unserer Region hauptsächlich Nachrichten über Gewalt, Migration und Flucht und die Armut.
Seit 40 Jahren die gleichen Nachrichten?
Ja, das kann man so sagen. Vor 40 Jahren flohen die Menschen vor dem Krieg, vor den Maßnahmen im Rahmen der sogenannten nationalen Sicherheit. Und auch heute migrieren Menschen, weil sie dazu gezwungen sind, vor einem anderen Krieg, der eben mit der institutionellen Gewalt zu tun hat, aber auch vor der alltäglichen Gewalt, die heute viel schlimmer ist als vor 40 Jahren, und von der unsichtbaren Gewalt, vor Hunger und Elend.
Was ist die Rolle der USA im nördlichen Dreieck Guatemala, El Salvador und Honduras?
Die Rolle der USA in der Region war immer schon, sagen wir mal, bipolar. Auf der einen Seite waren sie ein ganz wichtiger Faktor, ob wir uns weiter in Richtung Demokratie entwickeln oder nicht. Aber auf der anderen Seite haben die USA über ihre Politik und ihre geopolitischen Interessen in der Region Kriege angezettelt und diktatorische Regime eingesetzt. Das sehen wir auch aktuell in Honduras. Präsident Juan Orlando Hernández hat sich auf illegale Weise wiederwählen lassen. Er hat die Wahlen durch Betrug gewonnen. Und wer dem Ganzen den Segen erteilt hat, waren die Vereinigten Staaten. Nun haben wir dort eine neue Regierung und es ändert sich ein bisschen die Logik. Juan Orlando Hernández, der noch vor einem Jahr der Liebling der USA war, ist nun ein Aussätziger. Nicht nur für die USA, für die gesamte internationale Gemeinschaft.
Und warum ist Juan Orlando Hernández heute nicht mehr so gern gesehen?
Sein großer Fehler war etwas, was vielen autoritären Personen passiert. Zunächst schaffen sie sich quasi absolute Macht. In den 14 Jahren, die Juan Orlando Hernández regiert, entweder als Parlamentspräsident oder eben als Präsident, hat er Honduras in eine Autokratie verwandelt. Das sagt auch der Bericht des Auswärtigen Ausschusses des US-Kongresses von April 2020. Und Autokratie bedeutet ein diktatorisches Regime, in dem eine Person alle Institutionen kontrolliert.
Una autocracia es un régimen político donde una persona tiene el control de toda la institucionalidad.
Wie sieht denn die Politik der US-Regierung von Joe Biden in der Region aus?
Zentralamerika und Honduras im Speziellen haben eine privilegierte Position in der Region. Honduras liegt im Zentrum des Kontinents. Es befindet sich auch im Zentrum der Karibikküste. So ist Honduras ein Land, durch das alle durch müssen. Die Migration, der Waffenhandel, der Organhandel, der Drogenhandel. Diese privilegierte Lage ist gleichzeitig auch ein Fluch. Wegen dieser Lage ist Honduras fundamental für die Interessen der USA. Heute, was die Drogenrouten und die Migration anbetrifft, früher wegen der Guerilla- und Befreiungsbewegungen in der Region. Heute wollen die USA die Drogenrouten kontrollieren. Und man fragt sich schon, wie kann es sein, dass das mächtigste Land der Welt nicht in der Lage ist, die Drogenlieferungen Richtung USA zu unterbinden?
Was sind die Interessen der Länder Zentralamerikas? Wie sollten sie sich den USA gegenüber verhalten?
Also ich denke natürlich, dass es bei den MigrantInnen, die vor Gewalt, Armut und politischer Verfolgung fliehen, gemeinsame Interessen der USA und Zentralamerikas gibt. Wir müssen also erreichen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und die Fluchtursachen haben mit Gewalt zu tun. Die allgemeine Gewalt und die institutionelle Gewalt, aber auch die Gewalt, die Hunger und Elend produzieren. Leider hatten die USA bisher kein Konzept zum Umgang mit Migration. Es ging dabei vor allem um die nationale Sicherheit, also darum, die Grenzen zu militarisieren und die Migrationsströme zu stoppen. Aber die Fluchtursachen wurden nie in Frage gestellt. Und die liegen auch in der Unterstützung für Regime, die nicht nur die Menschenrechte verletzen, sondern auch noch korrupt sind. Und deshalb werden die Hilfszahlungen nicht für die Entwicklung verwendet, sondern sie fließen direkt in die Taschen der korrupten politischen Elite.
Joaquín Mejía, welche Themen sollten auf der Agenda zwischen Zentralamerika und den USA stehen?
Es sind meiner Meinung nach vor allem zwei Themen, die aber mit der Migration und der Gewalt zusammenhängen. Das sind die Straflosigkeit und die Korruption. Wenn wir diese beiden großen Probleme in den Griff kriegen, wird der Rechtsstaat mit seinen Institutionen gestärkt und die öffentlichen Gelder gelangen dahin, wo sie benötigt werden. Sie fließen in Entwicklung und Fortschritt.
Para lo que realmente se requiere, que es decir, el desarrollo humano, el desarrollo del país, etc.
Der Sondergesandte der USA für Zentralamerika hat El Salvador und Guatemala besucht, nicht aber Honduras. Welche Nachricht senden die USA damit an die Regierung von Juan Orlando Hernández?
Yo creo que es claro, tiene que ver con lo que decía al inicio, que Juan Orlando Hernández está visto como un apestado.
Naja, wie ich schon gesagt habe, dass Juan Orlando Hernández als Aussätziger gilt. Und das ist übrigens auch nichts Neues, denn obwohl die Regierung von Donald Trump ihn als Verbündeten angesehen hat, hatten die US-Demokraten vor ein paar Jahren eine interne Regelung, keine gemeinsamen Fotos mit Juan Orlando Hernández zu machen. Als Nancy Pelosi 2019 nach Honduras kam, hat sie sich nicht mit Juan Orlando Hernández getroffen. Und jetzt sind die Demokraten in den USA an der Macht. Und mehr noch, was in den Gerichtsverhandlungen in New York ans Licht gekommen ist, war für die USA ein Schlag ins Gesicht. Die US-Antidrogenbehörde hat in einem Bericht festgestellt, dass Honduras nicht mehr nur ein Transitland für den Drogenschmuggel ist, sondern dass dort auch selbst Drogen produziert werden, wie Kokain und chemische Drogen. Außerdem ist Honduras eines der wichtigsten Länder für Geldwäsche aus dem Drogenhandel.
Que Honduras es uno de los países donde más lavado de dinero proveniente del narcotráfico se hace.
Was bedeutet es dann für die HonduranerInnen, dass die USA nicht die internen Probleme von Honduras lösen können?
Bueno, esto es el reflejo de algo que señala el Fondo para la Paz.
Das entspricht dem, was der Friedensfonds der Organisation amerikanischer Staaten festgestellt hat, nämlich, Honduras läuft Gefahr, ein gescheiterter Staat zu werden. Ein weiterer Bericht besagt, dass Honduras mit die schwächsten demokratischen Institutionen weltweit hat. Es handelt sich also um einen Staat, dessen Institutionen nicht in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Es sieht also so aus, als wenn man die Probleme nur von außen lösen kann. Ich glaube allerdings, dass die honduranische Gesellschaft da eine große Verantwortung hat. Ich denke, das Beste wäre eine breite Bürgerrechtsbewegung, zusammen mit den politischen Parteien. Aber wenn jetzt nicht alle aktiv werden, also die Parteien, die UnternehmerInnen, die sozialen Bewegungen und so weiter, dann wird die Diktatur weitergehen. Die Diktatur von Juan Orlando Hernández ist im Moment sehr schwach. Man könnte sagen, die Sterne stehen günstig für die HonduranerInnen. Mit dem Machtwechsel in den USA hat die honduranische Regierung keine Unterstützung mehr. Und die Gerichtsverhandlungen in New York haben sie zusätzlich geschwächt. Andererseits ist dadurch das Regime von Juan Orlando Hernández auch besonders gefährlich.
Zapatistas in Europa.
Reisekosten umverteilen.
Patenschaften übernehmen.
Die Zapatistas aus Mexiko sagen, sie wurden niemals erobert, denn sie sind immer noch da und sie kämpfen für ihre Autonomie und für ein würdiges Leben. Genau 500 Jahre nach der Kolonialisierung Mexikos kommen sie nun ihrerseits nach Europa.
Erstmals wird eine Delegation der zapatistischen Bewegung und des indigenen Rates aus Chiapas, Mexiko, alle 5 Kontinente besuchen. Es geht um eine globale emanzipatorische Vernetzung gegen Kapitalismus, Rassismus, Kolonialismus und Geschlechterungleichheit. In ihrer Erklärung für das Leben spricht die EZLN davon, sich mit denjenigen zu vernetzen, die für das Leben kämpfen, trotz aller Unterschiede und ohne eigene Überzeugungen aufzugeben. Sie sagen:
Danach wird jede Person ihren Weg fortsetzen oder nicht. Das andere zu sehen und zu hören, wird uns vielleicht helfen auf unserem Weg oder auch nicht. Das andere zu kennen, ist jedoch auch Teil unseres Kampfes und Unterfangens, Teil unserer Menschlichkeit.
Im Rahmen der Rundreise von 2021 kommen über 100 vorwiegend Frauensternchen aus der zapatistischen Bewegung zunächst von Mexiko nach Europa. Damit wird symbolisch die vermeintliche Eroberung Lateinamerikas antikolonial konterkariert.
Um die Reise umzusetzen, ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Zurückgeben deshalb, weil seit 1994 sind viele AktivistInnen aus Europa nach Chiapas gereist, um sich von der zapatistischen Bewegung inspirieren zu lassen. Dank der kolonialen und imperialen Geschichte und Gegenwart haben wir AktivistInnen aus dem globalen Norden viel eher die Möglichkeit zu reisen als die Zapatistas. Viele sehen das zu Recht kritisch und versuchen immer wieder, Ressourcen umzuverteilen.
Jetzt hast du die Möglichkeit, ein paar Ressourcen umzuverteilen. Für die Reisekosten und die Logistik ist sehr viel Geld notwendig.
Wie kannst du nun den Besuch der Zapatistas unterstützen?
Zum Beispiel, indem du das Geld, das du für deinen eigenen Flug vielleicht sparst, für den Flug einer Zapatista spendest, etwa 800 Euro.
Oder auch für den halben Flug. Etwa 400 Euro.
Oder für eine Bahnreise innerhalb Europas. Etwa 100 Euro.
Oder für die Krankenversicherung für eine der Zapatistas. Etwa 60 Euro.
Oder einfach das, was du kannst. Jede Spende ist willkommen.
Das Spendenkonto findet ihr auf yabastanetz.org unter Spenden oder auf der Webseite des Nachrichtenpool Lateinamerika, npla.de, in der Anmoderation des Onda-Info 510.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de